Während ich noch warte, dass ein paar Leute einen Platz finden, legen wir los. Und zwar sind wir immer noch mitten in Kapitel 10. Sie haben schon gemerkt, Kapitel 10 ist eines der schwierigsten, eines der technischsten in der ganzen Vorlesung. Die Mühe wird sich lohnen. Das werden wir am Ende sehen, wenn wir dann ganz tolle Matrizen kriegen. Wir sind jetzt gerade bei Korrelat 10.10. Korrelat zu ganz viel Zeug, was vorher passiert ist. Da ging es um alpha-unzerlegbare Teilräume, alpha-zyklische Teilräume, die Beziehung dazwischen. Was hat das damit zu tun, wie das Minimalpolynom aussieht? All diese Dinge waren da los. Und ich habe schon mitgekriegt, es gab noch ein paar Fragen zu einigen Dingen, die in den letzten Vorlesungen passiert sind. Je konkreter ich weiß, wo die Probleme sind, desto besser kann ich darauf reagieren. Ich kann jetzt die Argumente alle nochmal per Podcast nachvollziehen, kann auch Beweise nochmal erklären oder noch mehr Details geben. Je genauer ich weiß, wo die Probleme sind, desto besser. Im Zweifel also einfach Jean-Luc sagen, wenn sie irgendwo ganz konkret noch hängen. Dann schauen wir uns jetzt das Korrelat an. Hier geht es um die Existenz einer Normalform. Wir lernen in dieser Vorlesung zwei Normalformen kennen. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile, das werden wir sehen. Die eine heißt allgemeine Normalform und da sehen die Matrizen so aus, wie wir das dann gleich sehen. Viele Nullen, neben der Diagonale sind Haufen Einsen und unten Koeffizienten von einem Polynom im Wesentlichen. Und dann kommt später noch die Jordansche Normalform. Bei der sehen wir auf der Diagonale die Eigenwerte, die es gibt. Die sieht also anders aus, man kommt von der einen Form zur anderen und wir betrachten später auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Das nur als Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Langsam aber sicher können wir anfangen, die Früchte zu ernten der ganzen Arbeit, die wir jetzt in Kapitel 9 und 10 da schon reingesteckt haben. Wir haben unsere Standardvoraussetzung, endlich erzeugte Vektorräume, bla bla bla, Endomorphismen, so wie die ganze Zeit. Und jetzt fange ich mal damit an, dass ich sage, wir finden alpha-unzerlegbare Teilräume von V, derart, dass man V als direkte Summe von denen schreiben kann. K kommt aus N0 deshalb, weil man theoretisch auch so den Fall haben könnte, na, V ist einfach selber der Nullraum, dann schreibt man hier den Nullraum hin, das ist eine langweilige Zerlegung, die ist hier mit gemeint. Es ist erlaubt, dass V der Nullraum ist. Gut, das ist erstmal nur die Existenz einer Zerlegung für V. Jetzt schauen wir uns das näher an. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Notation. K ist die Anzahl der beteiligten Räume. Für jedes I aus der Menge 1 bis K soll jetzt die Dimension des beteiligten Teilraums UI MI heißen. Und da das eine direkte Summe ist, wissen wir jetzt, dass die Dimension von V die Summe dieser MI ist. Und mit Beta I bezeichnen wir jeweils die Einschränkung von Alpha auf die Teilräume UI. Und warum ist das sinnvoll? Naja, weil diese alpha-unzerlegbaren Teilräume insbesondere alpha-invariant sind. Das heißt, wenn ich anfange in einem der Teilräume UI und dann einen Vektor daraus mit Alpha abbilde, lande ich wieder in den Teilraum UI. Das heißt, diese Einschränkungen Beta I sind Endomorphismen der Teilräume UI. Dann finden wir eine geordnete K-Basis B-Hut von V derart, dass die Abbildungsmatrix dazu eine besonders schöne Gestalt hat. Die hat nämlich so eine Kästchenform. Und die zeige ich Ihnen jetzt auf einmal und dann fange ich an, noch was dazu zu erzählen. Wir kriegen sozusagen immer Teilbasen für die Räume U1 bis UK. Zu jedem dieser Räume gehört sozusagen ein Kästchen in der Matrix und da steht, wie die Kästchen aussehen. Und woher kommen jetzt die Elemente, die da stehen, diese Cs? Na, die kommen daher, das werden wir gleich im Beweis sehen, dass wir uns immer überlegen, na, diese Räume sind alpha-unzerlegbar, das heißt, sie sind alpha-zyklisch, das heißt, man kann eine Basis finden derart, dass immer die Abbildung Beta I den einen Basisvektor auf den nächsten abbildet, den wieder auf den nächsten und so weiter. Und erst ganz am Ende, wenn wir beim letzten Basisvektor angekommen sind, dann passiert was Interessantes, denn das Bild dieses Basisvektors kann man dann nicht mehr einfach schreiben als einen der anderen, sondern es ist eine Linearkombination. Und die Koeffizienten dieser Linearkombination, die stehen so ähnlich in der letzten Zeile der Matrix. Wir sehen gleich, wie die da genau stehen. Und manches davon haben wir auch hier schon zusammen angeschaut. Dieses Korrelat fasst nur nochmal zusammen, was wir jetzt alles schon wissen. Was müssen wir uns also merken? Wir müssen uns merken, dass es gelingt, V so zu zerlegen, dass die Abbildungsmatrix einer schön gewählten geordneten Basis diese Kästchengestalt hat. In den einzelnen Kästchen weiß man genau, was los ist und insgesamt ist die Lage sehr übersichtlich. Insbesondere hat man eine schöne Basis, bei der bei fast allen Basisvektoren es so ist, dass sie durch das Abbilden immer einfach nur auf den nächsten gehen. Das ist hier der Witz. Die komplette Matrix Das steht hier. Das ist der Teil, der zum ersten Teilraum gehört. Und so weiter. Und das letzte Kästchen hat die Gestalt, die ich dorthin geschrieben habe, für Beta K und B gut K. So kann man sich jetzt die Abbildungsmatrix für Alpha vorstellen. Alles sehr übersichtlich. Außerhalb der Kästchen ist alles Null. Insbesondere ist das eine Matrix, an der man ganz schnell ganz viele Eigenschaften ablesen kann. Also zum Beispiel charakteristisches Polynom, da man ein bisschen genauer hinguckt, dann auch Eigenwerte und lauter so Zeug. Und übersichtliche Abbildungsmatrizen sind ja das, was wir hier wollen. Wir wollen ja die ganze Zeit in diesem Kapitel für Abbildungen, bei denen wir nicht wissen, ob sie diagonalisierbar sind, trotzdem noch schöne Abbildungsmatrizen finden. Gut, ich habe da noch ein bisschen reingemalt. Erstens habe ich da noch ein, zwei Tippfehler gefunden auf der Folie. Manche sehe ich erst, wenn ich das ausgedruckt habe und wirklich vor mir habe, weil es so klein ist. Das heißt, es ist ein CK1, dieser Koeffizient, der da steht in der Zeile mit den Cs. Die Koeffizienten kommen aus Linearkombinationen und stehen dann so in den Matrizen drin. Und dann habe ich unten noch einen Kommentar. Die Koeffizienten kommen von den Minimalpolynomen her und man muss das Vorzeichen ändern. Das üben wir natürlich ausführlich. Die Koeffizienten in der Matrix kommen von einer Linearkombination her und im Minimalpolynom sind diese Koeffizienten dann wieder, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Das liegt einfach an der Art, wie wir das ausrechnen. Und da habe ich jetzt auch noch etwas gefunden, dieses mi-1, das minus 1 soll nicht an i dran stehen, sondern an mi. Denn der Grad des Polynoms ist ja mi, das ist die Dimension des dazugehörigen Raumes. Und deswegen muss dann bei dem nächsten Term x hoch mi-1 stehen, so wie hier. Das heißt, die minus 1 musst du daneben. Das noch als Anmerkung für Sie. Und warum die Polynome so aussehen, das kommt da gleich nebenbei raus. Denn in all diesen Kästchen sehen wir die Einschränkung. Beta i hat hier immer das gleiche Polynom als charakteristisches und als Minimalpolynom. Auch sehr praktisch. Und woran liegt's? An der Unzerlegbarkeit. Okay, gehen wir in den Beweis und puzzeln zusammen, was wir schon haben. Ich lasse das da die ganze Zeit. Achso, gibt es einen Lieblingsteil, den Sie gerne sehen möchten davon? Die Gestalt der Matrix, die Koeffizienten. Ist das so der Teil, der okay ist zum Nachvollziehen, während wir beweisen? Andere Wünsche? Okay. Gut, zunächst mal, woher wissen wir, dass es so eine Zerlegung gibt? V als direkte Summe von U1 bis UK. Na, das haben wir uns ganz am Anfang überlegt, im Lemma 10.2. Steht. Für jedes i aus 1 bis k soll also Beta i die Einschränkung sein und so weiter. Sagen Sie mir, wenn ich größer schreiben soll. So, was noch? Diese Teilräume UI haben wir uns als Alpha unzerlegbar hergenommen. Und eins der vorhergehenden Lemmata, nämlich Lemma 10.9, sagt, aus Alpha unzerlegbar folgt Alpha zyklisch. Vorsicht, die Umkehrung ist im Allgemeinen falsch. Da braucht man noch eine zusätzliche Voraussetzung. Aber okay, wir haben jetzt schon mal, dass diese Räume Alpha zyklisch sind. Das heißt, alle UI sind Beta-I zyklisch, denn eingeschränkt auf die UI sind ja Beta-I und Alpha immer dieselbe Abbildung. Was war das? Was habe ich gesagt? 10.9? Yeah. Quatsch. Ja doch, aus unzerlegbar folgt zyklisch für die Abbildung. Und was heißt das jetzt wieder? Da müssen wir uns erinnern, was dieses Beta-I zyklisch heißt. Beta-I zyklisch heißt, man kann einen Vektor finden in dem Teilraum derart, dass man den ganzen Teilraum aufspannen kann, indem man diesen einen Vektor nimmt und einfach immer wieder mit Beta-I abbildet. Das ist die Idee dieser zyklischen Teilraum. Nehmen wir uns also so ein erzeugendes Element her. Die sind jeweils Beta-I zyklisch. Also sein, ich mache das jetzt immer für jedes I sofort gleichzeitig. Oder ich halte einen fest. Sei I aus 1 bis K fest. Und da ich das jetzt nicht eingeschränkt habe, ist alles, was wir machen, dann für jedes I richtig. Sei U aus UI. Dann haben wir einfach weniger Indizes. Das ist ein bisschen praktischer. Sei U aus UI so, dass ich jetzt eine K-Basis von UI finden kann, die quasi von diesem erzeugenden Vektor U herkommt. Das heißt, ich fange an mit U, dann kommt U Beta I Quadrat und so weiter. Irgendwann bin ich halt fertig. Wann bin ich fertig? Na, wir kennen ja die Dimension dieser Räume. UI hat Dimension MI. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Vektor geeignet ausgewählt habe, dann kriege ich paarweise verschiedene Vektoren U, Beta I Quadrat und so weiter, bis ich die Dimension erreicht habe. Das heißt, bei U hoch Beta I hoch MI minus 1 ist Feierabend. Und dieses MI minus 1 heißt, ich habe jetzt MI minus 1 mal Beta I auf U angenommen. Immer wieder. Und wie kommt das diese Anzahl? Na, der Raum hat Dimension MI und das hier sind insgesamt MI paarweise verschiedene Vektoren, das war's. Da auf Fehler passieren, sage ich es nochmal. Aus dem Beta-I-Zyklischsein folgt nicht, dass man ja jeden Vektor auswählen kann und das immer so klappt. Das ist offensichtlich falsch. Wenn man den Nullvektor nimmt, geht das garantiert schief. Aber selbst von den von null verschiedenen kann ich nicht einfach jeden nehmen. Aber es gibt Vektoren, die das erfüllen. Das heißt, ich kann mir einen schnappen, der das erfüllt. So, haben wir gemacht, haben wir geschnappt. Und jetzt machen wir weiter, jetzt brauchen wir Koeffizienten. So kommen wir nämlich auf die Koeffizienten in der Matrix. Was passiert beim Abbilden? Nehmen wir das mal als Basis für eine Abbildungsmatrix. Was passiert? In der ersten Zeile, der wird abgebildet, landet auf dem zweiten. Sieht genauso aus wie da drüben in den Kästchen. Erst am Ende wird es interessant, denn den hier kann ich jetzt nicht einfach auf den nächsten abbilden. Da gibt es keinen mehr. Den schreibe ich jetzt als Linearkombination, also wenn ich den abgebildet habe, schreibe ich als Linearkombination von dem ganzen Zeug und daher kommen die Koeffizienten, die unten in der Matrix stehen. Das ist die letzte Zeile. Nehmen wir uns jetzt also einmal her und die nummeriere ich so durch, dass vorne das I steht, das fest ist und der Index danach, der läuft von 1 bis n. Beschweren, wenn man das nicht gut lesen kann. I1, I2 und so weiter. Und das Komma setze ich hier deshalb, damit man das lesen kann. Und die sind jetzt so, dass der letzte Basisvektor U hoch Beta I abgebildet mit nochmal mit, also der letzte nochmal abgebildet mit Beta I ist U hoch Beta I hoch MI. Den möchte ich schreiben als CI1 mal U plus CI2 mal U hoch Beta I und so weiter bis zu C, was ist der letzte? IMI mal U hoch Beta I hoch MI minus 1. Kann man das noch lesen? Auch hinten? Gut, danke für die Daumen. Diese Indexschlachten sind echt immer eine Herausforderung. Ja, und jetzt ist klar, dass die Matrix so aussieht, wie ich es hingeschrieben habe, oder? Jeder Basisvektor rückt einen weiter und der letzte wird so dargestellt, fertig. Daher oder einfach dann Richtung, irgendwas mit dem Minimalpolynom. Naja, warum ist das das Minimalpolynom? Es ist das charakteristische Polynom. Wenn wir mal kurz auf die Matrix starren und wie man jetzt rechnen würde, Determinante von x mal Einheitsmatrix minus das, dann kommt genau das Polynom raus, was da unten steht. Diese Rechnung haben wir schon mal gesehen. Und warum sind Minimalpolynom und charakteristisches Polynom gleich? Na, weil wir hier über Beta-I-zyklische Räume reden. Und das ist das Schöne bei diesen zyklischen Dingern, dass man da bei den Polynomen nicht lange überlegen muss. Die beiden wichtigen Polynome, die uns interessieren, sind da immer gleich. Das war's. Ja, wie kriege ich jetzt die Basis groß B gut? Na, ist auch klar. Ich habe jetzt für jeden dieser Teilräume sowas gebastelt. Dann nehme ich mir jetzt einfach als Basis B gut die Basis, die ich kriege, wenn ich mit B1 gut anfange, die alle so hinschreibe. Dann danach kommt B2 gut, schreibe ich alle hin und so weiter, bis ich irgendwann ein langes Tupel habe, wo all diese Basen nacheinander drin stehen. Da kriege ich dann eine Basis für ganz V. Und da die richtig angeordnet ist, kommen in der Abbildungsmatrix genau die Kästchen vor, die wir uns vorher gebastelt haben. Sie sehen zufrieden aus. Verhältnismäßig zufrieden. Ja, schön. Weitermachen. Nach diesem Korrelat kommt ein Beispiel. Moment, erstmal kurz sortieren. Wie ist es eigentlich mit der Lesbarkeit? Soll ich das Tafellicht ausmachen, wenn wir da am Reden sind? Wie ist es hinten, wenn Sie das da lesen? Okay, gut, danke, wunderbar. Beispiel 10.11, da gucken wir uns jetzt mal konkret an, wie so das aussieht. Will ich das jetzt schon machen? Möchte ich vorher noch? Nee, ich mache die Definition mal vorher, dann kann ich nämlich gleich alles an dem Beispiel besprechen und nicht nur einen Teil. Berechtigterweise die Frage stellen, wenn wir jetzt den gleichen Vektorraum haben, den gleichen Endomorphismus und ich gebe dieser Hälfte des Hörsaals die Aufgabe, eine Zerlegung zu finden und eine schöne Matrix zu basteln und die gleiche Aufgabe gebe ich dieser Seite des Hörsaals, dann könnte es sein, dass sie mit total unterschiedlichen Matrizen am Ende rauskommen. Einfach weil sie die Zerlegung anders gesucht haben als sie, da sind andere Teilräume rausgekommen und deswegen auch unterschiedliche Matrizen. Warum eigentlich nicht? Das kann passieren, aber wir werden sehen, dass die Matrizen nicht so unterschiedlich sind. Das Einzige, was ich da ändern kann, ist, in welcher Reihenfolge man diese Kästchen dahin sortiert hat. Ansonsten ist eigentlich ziemlich klar, was passiert. Und das wollen wir uns als nächstes überlegen. Das ist also eine Form der Eindeutigkeit. Und um das machen zu können, müssen wir solche Zerlegungen vergleichen können. Das ist die nächste Definition. Definition.
Ich möchte sagen, was es heißt, dass die Alpha isomorph sind. Bisher hatten wir nur K-isomorph. Wann heißen zwei Vektorräume K-isomorph? Na genau dann, wenn man einen K-Isomorphismus finden kann von dem einen in den anderen. Und was heißt das anschaulich? Anschaulich heißt es, wir finden eine bijektive Abbildung von dem einen in den anderen, die die Vektorraumstruktur respektiert und nicht kaputt macht. Merken, das ist K-Isomorphismus. Jetzt kommt Alpha-Isomorphismus. Und die Definition sieht völlig anders aus. Deswegen gucken wir dann gleich mal, was das eigentlich bedeutet. U und W heißen Alpha-Isomorph. Kann, man muss ja nur diese Polynome ausrechnen. Und jetzt gucken wir uns in diesem Beispiel halt gleich mehrere Sachen auf einmal an. Beispiel 10.11. Da ist der Vektorraum R hoch 5. Die Matrizen werden ein bisschen größer, dann passiert ein bisschen mehr Spannendes. Wir haben einfach jetzt mal die geordnete Standardbasis, müssen wir nicht viel nachdenken. Und die Abbildung Alpha ist durch eine Abbildungsmatrix gegeben. Im Vergleich zu dem, was Sie im StudIP finden, habe ich da jetzt noch ein bisschen rumgemalt. Erstens habe ich die ganzen Nullen da reingeschrieben, weil nämlich sonst gerne die Frage kommt, was bedeuten diese einzelnen Nullen, was steht da sonst noch so? Naja, Nullen. Und ich habe die Kästchen da rein gemalt, dann sieht man die vielleicht noch ein bisschen besser. Das heißt also, dass die Art der Basis, die uns da gegeben ist, schon für so eine Vorstrukturierung des Vektorraums sorgt. Wir sehen zum Beispiel, dass der von B1 und B2 erzeugte Teilraum Alpha-invariant ist. Das liefert uns das Kästchen oben links. In der Mitte die 5. Was bedeutet die 5 in der Mitte? Das können Sie mir sagen. Was bedeutet die 5 in der Mitte? Ja. Die 5 ist ein Eigenwert. Und haben wir da auch schon einen Eigenvektor entwickelt? Könnten Sie mir einen Eigenvektor sagen? Oder kann jemand anders mir einen Eigenvektor sagen? Sie? D3, genau. Ja, also völlig richtig hingeguckt. Die 5 in der Mitte signalisiert uns einen Eigenwert. B3 ist der Eigenvektor oder ein Eigenvektor dazu. Und auf die andere Weise kriegen wir noch einen alpha-invarianten Teilraum, nämlich das Erzeugnis von B3. Und jetzt gucken wir nach rechts unten, in die letzte verbleibende Ecke der Matrix, die noch irgendwie interessant ist. B4 und B5 erzeugen auch einen alpha-invarianten Teilraum. Und das kann man an diesem Kästchen unten rechts erkennen. Wer hat Schwierigkeiten damit, diese Sachen zu sehen, die ich gerade erläutert habe, und möchte nochmal mehr Erklärung dazu haben? Okay. Wir gucken nach links oben. B1, abgebildet, geht auf eine Linearkombination von B1 und B2. Die anderen Vektoren werden nicht gebraucht. B2 geht auf B1, da werden also die anderen Vektoren auch nicht gebraucht. Und deswegen ist der von B1 und B2 erzeugte Teilraum alpha-invariant. Wenn ich irgendwas daraus abbilde, brauche ich immer nur B1 und B2 und den Rest nicht. Und in der Mitte, okay, eindimensional, da sehen wir einen Eigenvektor. Und unten rechts genauso, da brauche ich immer nur B4 und B5. Besser? Gut, gucken wir weiter. So, hier haben wir schöne Teilräume. Die sind nicht nur alpha-invariant, sondern sogar alpha-zyklisch. Und ich habe Ihnen mal hingeschrieben, wie man das sehen kann. Den ersten Teilraum, der zum Kästchen oben links gehört, U1, den kriegt man, wenn man B1 nimmt und das Alpha-Erzeugnis damit. Dann erwischt man alles. In der Mitte nimmt man einfach B3, haben wir schon gesehen. B3 erzeugt einen Teilraum des Eigenraums zu 5. Und dann nehmen wir B4 und B5 für den letzten Teilraum, U3. Und da kann man zum Beispiel B5 sich schnappen. Wenn man B5 abbildet, dann immer wieder mit Alpha, dann kriegt man eine Basis für U3. Was wir jetzt also auch nochmal sehen ist, wenn ich Ihnen schon eine schöne Matrix gebe, dann können Sie da ganz leicht alpha-invariante Teilräume sehen. Sie können leicht sehen, wie man die erzeugen kann, alpha-zyklisch. Und Sie hätten jetzt, wenn Sie wollten, sofort eine Zerlegung in alpha-zyklische Teilräume. Das heißt, eine in der Form gegebene Matrix gibt Ihnen sofort ganz viele Informationen über den Vektorraum V und auch über das, was die Abbildung Alpha so macht an den verschiedenen Stellen im Vektorraum V. So, wir haben uns doch vorhin klar gemacht, dass aus Alpha-Isomorphie immer K-Isomorphie folgt. Das heißt, wenn Sie zwei Teilräume von V haben, die unterschiedliche Dimensionen haben, dann können die so Alpha-invariant sein, wie Sie wollen, die sind nie Alpha-Isomorph. Heißt also, wenn wir uns jetzt fragen, welche von diesen drei Teilräumen, U1, U2, U3, Alpha-Isomorph sind, dann müssen wir immer nur welche vergleichen, die gleiche Dimension haben. Alles andere ist Quatsch. So, und damit haben wir jetzt nur noch U1 und U3 in der engeren Auswahl. Die könnten Alpha-Isomorph sein, wir wissen es nicht. Die Matrizen sehen unterschiedlich aus. Wenn die Matrizen ganz gleich wären, diese Teilmatrizen, könnte man sofort sagen, ja, Alpha-Isomorph. Aber so, muss man jetzt mal gucken. Wir haben ein Kriterium. Wir rechnen das Minimalpolynom aus. Und wegen alpha-zyklisch reicht es, wenn wir das charakteristische Polynom ausrechnen. Und es reicht auch, wenn wir das für diese Teilmatrizen machen. Für diese Blöcke beschränken die Abbildung einfach auf die Teilräume ein. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist ganz übersichtlich. Es sind ganz kleine Rechnungen. Ich habe Ihnen das einmal aufgeschrieben. Hier sind die Einschränkungen der Minimalpolynome, also beziehungsweise die charakteristischen Polynome der Einschränkungen. Und das sind dann gleichzeitig die Minimalpolynome. Oben links, wenn Sie da sich diese 2×2-Matrix vorstellen und dann das machen, was man immer macht, x mal Einheitsmatrix minus dieses Ding, dann kommen Sie auf das Polynom, was da unten steht, dieses hier, x minus 1 mal x minus 1 zum Quadrat und hier bei U3 entsprechend. Ja. Ist okay? So, die sind gleich. Ich habe das nochmal ausgerechnet. Unten. Da kommt jedes Mal raus x² minus x minus 1. Und das heißt, die haben jetzt beide das gleiche charakteristische Polynom. Wegen alpha-zyklisch heißt das, die haben das gleiche Minimalpolynom. Ich benutze die ganze Zeit dieses Lemma 924. Und unsere Definition sagt dann, aha, das heißt, die sind alpha-isomorph. So, hier habe ich die ganze Zeit das benutzt. Das habe ich auch nochmal hingeschrieben. Denn das heißt, dass man da weniger rechnen muss, als man so denkt. Man muss nichts Schreckliches ausrechnen. Und was ist der Erkenntnisgewinn? Wir haben hier einen fünfdimensionalen Vektorraum mit irgendeinem Endomorphismus. Und der Erkenntnisgewinn ist, wir können den Vektorraum so zerlegen, dass wir einmal einen eindimensionalen Teilraum haben, wo die Abbildung einfach macht mal 5. Und dann haben wir noch was vierdimensionales, was sich aufteilt in zwei Teilräume der Dimension 2, auf denen Alpha im Prinzip das Gleiche macht. Das ist doch übersichtlich. Das ist doch schön. Und damit gucke ich erstmal in die Runde, was noch für Fragen sind. Und dann gehen wir in großen Schritten auf die Eindeutigkeit. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir gucken, wenn Sie eine Zerlegung machen und wenn Sie eine Zerlegung machen, dann kann da nicht viel passieren. Und das überlegen wir uns jetzt noch, warum das so ist. Fragen vorher? Was für Fragen? Oder Anmerkungen? Ja?
Also ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie man diese U1 da oben erzeugt als Erzeugnis von B1.
Ah, okay. Dann mache ich mal einen kleinen Flickzettel dazu. B1, also erstmal schreiben wir B1 selber hin. Das ist ja im Alpha-Erzeugnis immer so, dass man mit dem Vektor selber anfängt. Jetzt kommt als nächstes B1 Alpha. Da gucke ich in die Matrix, die ich jetzt gerade nicht sehe. Da gucke ich in die Matrix und da steht, da kommt raus B1 plus B2. Und was kann ich denn sagen über das Erzeugnis von B1 und B1 plus B2? Was liegt da alles drin? Da liegt B1 drin, da liegt dieser Vektor drin, dann kann ich auch die Differenz bilden, also kriege ich auch B2. Das heißt, es ist dasselbe wie das Erzeugnis von B1 und B2. Und deswegen ist dieses Erzeugnis das hier. Das ist das gleiche wie das Alpha-Erzeugnis von B1. Und das ist das gleiche wie das Erzeugnis von B1 und B2, weil ich B2 aus diesen beiden basteln kann. Besser?
Ja.
Noch mehr? Der Spickzettel hat Platz. Ich kann ja mal, kann sein, dass irgendwo. Ich weiß nicht, ob es richtig rum ist, aber ich nehme mal oben links das Kästchen. Wenn ich das charakteristische Polynom von Alpha eingeschränkt auf U1 ausrechne, dann ist das doch die Determinante von x0,0x minus Abbildungsmatrix, also minus 1, 1, 1, 0. Und wenn ich das zu Ende ausrechne, kommt das Polynom raus, was da ganz unten stand, x² minus x minus 1. Weg, ja? Denn jetzt kommt was Neues, jetzt kommt so ein Hilfssatz. Machen wir kein Bild, wir kommen da später wieder zurück. Jetzt kommt ein Hilfssatz, der uns dabei hilft, diese Eindeutigkeit zu verstehen. Hilfssatz. immer vertauschen bei einer direkten Summe von Teilräumen. Das liegt daran, dass die Vektorenaddition ja kommutativ ist. Das heißt, eindeutig kann immer nur heißen, bis auf Reihenfolge der Summanden. Aber es ist eben auch nur eindeutig bis auf Alpha die Summe. Das heißt jetzt, wenn ich Ihnen diese Aufgabe gebe, der Teil macht die eine Zerlegung, der Teil macht die andere, dann kann es sein, dass Sie unterschiedliche Zerlegungen kriegen, aber die Anzahl der beteiligten Räume ist gleich. Und wenn man jetzt die Reihenfolge anpasst und immer noch auf Alpha-Isomorphie prüft, dann sind die Zerlegungen nicht zu unterscheiden. Heißt also, jeder Raum, der bei Ihnen in der Zerlegung vorkommt, muss auch in der richtigen Anzahl in der anderen Zerlegung vorkommen. Oder dazu Alpha-isomorpher Teilraum muss vorkommen. So eindeutig geht's. Noch eindeutiger wird's nicht. Das heißt, das ist das Maximum, was man erwarten kann. Und das ist ziemlich gut, denn bei alpha-isomorphen Teilräumen sind die Abbildungsmatrizen, wenn man die Basis richtig wählt, gleich. Und das heißt, dass diese Art der Eindeutigkeit reicht, um zu sagen, dass die allgemeine Normalform in Matrizenschreibweise eindeutig ist, bis auf die Reihenfolge der Kästchen. Und das ist super, daran kann man später wahnsinnig viel ablesen. Soweit der Hilfssatz. In diesem Hilfssatz, ich wische jetzt ein bisschen. In diesem Hilfssatz sieht man schön, wie die verschiedenen technischen Resultate, die bisher dran kamen, hier in den Beweis einfließen, wie die sich verbinden zu dieser Aussage, deswegen machen wir den. Es gibt jetzt nicht Idee und Podcast, sondern wir machen es. Die da stehen. Wir fangen an mit der Existenz. Falls V der Nullraum ist, ist das alles langweilig. Das steht da unten extra als Ausnahme. Wenn V der Nullraum ist, ist nichts zu zeigen. Okay, jetzt ist V nicht der Nullraum. Und wir beweisen, dass es so eine Zerlegung gibt. Erster Fall, es könnte sein, dass V selber alpha-zyklisch ist. Und dann schreiben wir einfach den Raum selber hin. Warum sind wir dann fertig? Na, weil das Minimalpolynom aussieht, wie es aussieht. Wie war das nochmal? Aus alpha unzerlegbar folgt immer alpha-zyklisch. Aus alpha-zyklisch folgt alpha-unzerlegbar erstmal nur dann, wenn das Minimalpolynom Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Haben wir hier. Okay. Falls V alpha-zyklisch ist, dann folgt mit dem passenden Lemma, das war 10,8 oder 10,9, 10,9, schreiben wir einfach V selber hin und das ist die einzige Zerlegung, die es dann gibt. Eigenvarianten schreiben kann. Und das geht nicht. Das ist die Definition von Alpha-Unzerlegbarkeit. Schauen wir uns den Fall an, dass V selber nicht alpha-zyklisch ist. Auch für diesen Fall wurde vorgearbeitet. Lemma 10.7 ist genau für diese Situation. Wir nehmen uns jetzt einfach einen möglichst großen Alpha-invarianten, alpha-zyklischen Teilraum her von V. Und dann sagt Lemma 10.7, dass man dann V als direkte Summe schreiben kann von diesem möglichst großen alpha-zyklischen und noch irgendwas. Und es gibt uns auch etwas über das Verhalten des Minimalpolynoms. Das ist das Tolle an Lemma 10.7. Das können wir hier benutzen. Sei V1. Heißt hier wirklich V1? Nochmal gucken. Ja. Ein möglichst großer. Kann ja sein, dass das ein unendlicher Vektorraum ist, also unendlich viele Vektoren hat und die Teilräume haben auch unendlich viele Vektoren und wenn ich das jetzt irgendwie vergleiche, wirkt quatschig. Was könnte ich sinnvollerweise meinen mit möglichst groß? Ja? Genau, möglichst große Dimension. Das ist gemeint, wenn ich da schreibe, möglichst groß. Okay, V1 nehmen wir uns so her und dann nehmen wir uns mit Lemma 10.7 so einen passenden Somalien dazu her. Der Raum V I plus 1, entweder der Raum von vorher
zerlegbar, weil die Minimalpolynome Teiler sein müssen von diesem U hoch T. Stehen. Das müssen wir auch noch alles irgendwie hinschreiben.
27. So sieht sowas aus. Kleines Polynom, also klein im Sinne von niedlich, irreduzibel, hoch irgendwas. Wo sind wir? Ich habe die SI eingeführt, jetzt sortieren wir die der Größe nach und dafür benutze ich, dass die Dimension dieser Räume der Grad der Polynome ist. Bleiben wir bei dem Beispiel vorher. X² plus 1 in Klammern hoch 27. Wie rechne ich den Grad aus? Naja, ich nehme den Grad drin, der ist 2, und dann mal das, was draußen steht, 27. Denn so oft nehme ich ja das Polynom mit sich selbst mal. Einverstanden? Das heißt, wenn ich den Grad von diesem Minimalpolynom bestimmen will, das steht ja hier, Q hoch SI, dann nehme ich einfach den Grad von Q und dann mal es. gemacht. Überlegen wir nochmal, wie das war. Wir haben hier angefangen mit einem möglichst großen alphazyklischen Teilraum und alles andere, was wir danach gemacht haben, folgt dem gleichen Prinzip. Und hier ganz am Anfang haben wir festgehalten, wenn wir so einen möglichst großen alphazyklischen Teilraum haben, dann ändert das Minimalpolynom sich nicht, wenn wir einschränken auf diesen Teilraum. Das haben wir hier bei V1 gemacht. Dasselbe können wir drüben bei U1 machen. Da die der Größe nach sortiert sind, ist U1 ein möglichst großer alphazyklischer Teilraum. Das heißt, wir wissen jetzt, dass das Minimalpolynom von Alpha dasselbe ist wie das von Alpha eingeschränkt auf U1. Nach Wahl bzw. Sortierung schreibe ich mal. Dann haben wir jetzt also was? Einmal ist das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V1. Das gleiche wie das Minimalpolynom von Alpha. Und andererseits kann man das aber auch für U1 machen und dann bekommt man das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf U1. Was sehen wir? Die Einschränkungen von Alpha auf V1 bzw. U1 haben das gleiche Minimalpolynom. Das bedeutet, dass diese beiden Teilräume die gleiche Dimension haben müssen, denn das ist ja der Graf-Minimalpolynom. Und es heißt noch mehr. Das gleiche Minimalpolynom zu haben bei der Einschränkung heißt, dass die Alpha-isomorph sind. Das war auch die Definition. Thank you.
Naja, angenommen, das sei nicht so. Das heißt, J ist höchstens K minus 1, dann ist da noch irgendwas übrig. Dann kann ich das, was da noch übrig ist, hinschreiben. Und Moment. Was wissen wir denn hier schon? Wenn das hier bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie wieder dasselbe ist wie das, dann haben doch diese beiden Teilräume auf jeden Fall die gleiche Dimension. Das heißt, das erste Stückchen hier ist von der Dimension her genauso groß wie das erste Stückchen dort. Also gut, das können wir mal festhalten. Das heißt nämlich dann, dass die Reste, die noch da sind, Rest ist ein bisschen umgangssprachlich, auch die gleiche Dimension haben müssen. Wir wissen, die Dimension von U1 bis hin zu J ist die gleiche wie die Dimension von V1 bis hin zu VJ. Und das heißt, dass die Reste auch die gleiche Dimension haben. Das schreibe ich jetzt mal hin. Moment, oder? Ist da noch was? Ups, wo kommst du denn her? Das war unerwartet. Wenigstens hat es mich nicht angesprungen. Steigen. Wir haben das so sortiert, hier steht es nochmal, U1 ist der größte und so weiter bis hin zu UM und wir haben die Ks auch so sortiert.
Dimensionen der Räume, die noch da sind. Vj plus 1 hat eine größere oder die gleiche Dimension wie der nächste Raum und so weiter. Das heißt, auch in diesen Teilen hier, in Schlange und V-Schlange, sind die einzelnen Bestandteile immer noch der Größe nach sortiert. Das ist nach Wahl im Zeichen.
Entwickelt haben. Alpha-zyklisch, Alpha-unzerlegbar, diese besonderen Minimalpolynome, all dieses ganze Zeug floss hier ein und mir war wichtig, dass man einmal im Zusammenhang sieht, wie man da argumentiert. Jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Entscheiden wir, wie weit wir da, oder entscheide ich, was ich denke, wie weit wir im Beweis da noch kommen. Thank you.
Einschränkung für Alpha? Keine. Vorher brauchten wir das Minimalpolynom ist Potenz eines irreduziblen Polynoms, bla bla bla, da steht hier nichts. Das ist ein total allgemeiner Satz. Das heißt, wir müssen anscheinend noch irgendwas machen. Die Hoffnung ist, dass wir ziemlich viel reduzieren können auf die Spezialfälle von vorher. Dann zitieren wir einfach die Resultate, die wir schon haben. Das machen wir am Freitag. Bitte laufen Sie noch nicht weg. Ich habe noch eine Minute eine Ansage. Erstmal danke. Wahrscheinlich reichen 30 Sekunden. Moment.